Hallo und herzlich willkommen hier beim Laberfeuer.
Hallo Falk.
Hallo Simon.
Wir haben heute gar nicht jemanden direkt mitgebracht, sondern wir haben uns jemanden eingeladen. Der hat sogar einen Kamin im Wohnzimmer. Wollen wir den schon mal anmachen?
Hat der einen Kamin im Wohnzimmer? Stimmt. Das ist ein Kamin im Wohnzimmer.
Bei uns heute Carsten Hauptmann. Hallo.
Hi, hallo.
Du bist Landesjugendmusikwart. Richtig? Oder wie nennt sich deine Bestellung genau?
Ich bin Landesjugendwart in der Funktion als Referent für Jugend- und Popularmusik. Klingt gut, oder?
War das ein Einstellungskriterium, dass du deine Arbeitsbezeichnung auswendig aufsagen kannst?
Vielleicht cool, machst du ein Namensschild zum Ausklappen. Genau. Wenn jemand was fragt, kann man so auf den Knopf drücken, dann so wäre das Namensschild. Das seht ihr, wie schön das aussehen könnte. Wir starten seit unserer 201. Folge jetzt mit der Frage der Lieblingsapokalypse. Unser Gast hat tatsächlich gleich, als wir am Anfang dich in Simon gefragt hat, hast du eine mitgebracht, hat gesagt, ich habe auch eine. Was ist denn deine Lieblingsapokalypse?
Also ich bin großer Fan von Akte X, habe früher auch viel geguckt. Genau, und da ist natürlich alles, was mit Aliens zu tun hat, da habe ich mich früher irgendwie viel damit beschäftigt. Und da ist natürlich Independence Day ein super Apokalypse-Film, den ich gerne geguckt habe damals.
Wobei, wenn es um Alien-Apokalypse geht, ja, gefällt mir Mars Attacks noch sehr viel besser. Den habe ich das erste Mal gesehen und da habe ich ihn nicht verstanden. Aber ich finde es so schön, wie dann mit Schlagermusik am Ende... Ja,
mit so hawaiianischer Schlagermusik ist das am Schluss.
Ich gestehe, ich kenne den Film nie. Achso, das ist eher so Parodie, ne?
Ja, den kennst absolut. Du, wo die Köpfe alle explodieren?
Nee. Spoiler-Warnung.
Achso.
Aber ich glaube, bei Komödien ist es auch relativ schwierig, nicht zu spoilern. Also zu sagen, man nimmt den Film ja eh nicht ernst, da muss man auch nicht gucken,
was an der Geschichte steht. Gerade schon beim Vorherreden, es gibt einen zweiten Teil von Independence Day.
Ja,
Einer von drei Personen hat ihn gesehen und kann sich nicht mehr erinnern, was drin vorgekommen ist. So belanglos schien er. Das war ja wichtig, weil die Aliens.
Aber Independence Day, als der rauskam, war ich auch gerade in dem Alter, wo ich ihn gucken durfte, wo der in die Kinos kam. Das hatte einen richtigen Hype. Ja. Bei uns in der ganzen Jugendszene. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 37, Jahrgang 83.
Faszinierend.
Bist du auch Jahrgang 83?
Ich bin auch Jahrgang 83.
Und ich bin aber schon ich bin im September dann eingeschult worden, 1990. Also ich bin nicht mehr in der DDR eingeschult worden.
Geht mir auch so. Ich hatte erst im Dezember Geburtstag. Das heißt, wir waren eine Schulklasse.
Wir waren in derselben Klasse. Habt euch noch nie getroffen.
Ja. Hattest du schon immer einen Bart?
aber du bist mir jetzt nie aufgefallen in der Grundschule in Prossen.
Nee, dort...
Bist du in Prossen in die Grundschule gegangen?
Genau, ja.
Echt?
Die ersten zwei Jahre. Ja, ich bin ja in Bad Schandau groß geworden und dann in Radmannsdorf. Und da war Prossen das nächste. Buskind.
Ach, krass, ihr seid erst nach Königstein gezogen.
Genau. Also Prossen ist zum Beispiel ein Wort, wenn du mich gefragt hättest, wo das liegt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht in der Sächsischen Schweiz verortet, eher in Leipzig, wenn nicht sogar in Norddeutschland.
Nee, das ist schon eine Location, ja, in der Sächsischen Schweiz.
Es klingt fast wie Zossen, also irgendwie so Brandenburg. Ja. Aber so, nochmal zur Apokalypse. Neulich hörte ich ein Interview im Deutschlandfunk, da haben sie einen interviewt von so einem Institut in Freiburg, die so grenzgängerisch unterwegs sind, und der hat gesagt, das ist jetzt wieder aktuell bei der amerikanischen Regierung auch so, da gibt es jetzt wieder richtig Untersuchungen mit UFO und so.
Ja, der kam bei jetzt in der Zeitung, stand jetzt irgendwie, die haben einen Bericht veröffentlicht von, aber da geht es mehr um Flugobjekte, die sie nicht identifizieren können, vermutlich. Also wie in der Akte X Folge 4, wo der dort auf diesem Flugplatz ist.
Das war die Folge 2, die Warnung.
Ach so, wirklich?
Ja.
Das erste Staffel Folge 2.
Genau, die Warnung.
Guckst du gerade wieder? Kann man jetzt wieder bei dem Streamingdienst gucken? Habe ich nämlich, ich habe es bloß ein bisschen, hab gedacht, es wäre nicht die Folge. Wurde Mulder dann da so weggenommen oder ein bisschen benommen aus dieser Anlage rauskam?
Ja, genau.
Schade. Also, ich muss sagen, ich fände es total spannend, wenn es tatsächlich irgendwie Aliens mal auf die Erde schaffen, sodass sie sich für uns interessieren sollten. warum auch immer. Und dann da wären, wäre ich wirklich gespannt, was das aus unserer Menschheit macht.
Es wäre meine Lieblingsapokalypse, dass die Aliens auf der Erde landen. Und wenn die Aliens kommen, gehen erstmal ganz viele Christen am Stock. Weil die das ja, ich glaube, das ist in dem Kontext kaum denkbar.
Ja, auch,
und dann kommen die Aliens raus, dann kommen die Aliens raus und sagen, wir haben gehört, hier ist der Messias geboren, da geht der Rest am Stock. Ich stehe mit der, ich stehe mit der Fahne da und sage, ich habe sowieso gewusst.
Hör dir mal dieses Interview noch mal an auf dem Deutschlandfunk. Da hat er nämlich irgendwie 3 Punkte aufgelistet, was es mit der Menschheit machen könnte oder was es schon gemacht hat, wenn die darüber nachdenken, dass Aliens hierher kommen und vor allem wieder wegfliegen. Und eins ist bei mir hängen geblieben, das ist wie eine narzisstische Kränkung auch. Die Leute, die Aliens kommen hierher geflogen und fliegen wieder weg, interessieren sich also gar nicht richtig für uns. Wir sind also doch nicht irgendwie so
interessant. So der Nabel der Welt, genau.
Ja. Naja gut, da könnte man aber als Trekkie eh schon drauf kommen. Weil wenn man Star Trek guckt oder sowas, dann nimmt man ja, also wir zählen ja noch als Prävorp-Zivilisation, da fliegt man vorbei. Die oberste Direktive würde die Erde nicht einmischen. Vielleicht schaffen sie es ja über den Punkt.
Die historische Reportage, musste mal gucken, The First Contact war das, ne? Wo das so
das
deutlich wird, wo die dort dran vorbeifliegen wollen und dort aber
da. Nee, der First Contact.
Efren Cochrane dort mit seinem ersten Warpflug auf sich aufmerksam macht.
Weil die Vulkanier feststellen, dass wir dann doch eine Warp-Signatur haben.
Ja.
Und bei First Contact, wo die Borg in die Vergangenheit reisen.
Ja.
Ich gestehe, ich bin kein Star Trek-Fan. Ich war immer derjenige, der sich eher für Star Wars interessiert hat.
Ich finde, immer muss man keinen, man kann sich für beides interessieren.
Okay. Mein Lieblingszitat, eins der Lieblingszitate aus Big Bang Theory ist, wo die sagt, Trek Wars, und dann sagt die, das heißt Star Wars und Star Trek. Wie bitte? Star Wars und Star Trek. Sie mögen es nicht, wenn man es durcheinander bringt. Aha, gibt es einen Unterschied? Überhaupt keinen.
Aber was ist denn jetzt eigentlich eure Lieblingsapokalypse? Habt ihr jetzt noch mal?
Nee, das ist ja pro Folge eine.
Ja, ach so. Also okay. Unabhängig von dem, was du gesagt hättest, hätte ich tatsächlich heute meine Lieblingsapokalypse ebenfalls an Alien-Apokalypse gedacht, aber hatte nicht Independence Day vor Augen, sondern tatsächlich Mars Attacks.
Okay, so. Aber Alien ist auch krass, oder? Kennt ihr das, wo diese mit dem Bauch auf und so?
Ja. Ich habe mir irisch angeguckt.
Also,
ich fand das ziemlich Horror.
Ja und nein. Also das Spannende an den 4 Alien-Filmen ist, dass die von 4 unterschiedlichen Regisseuren sind und jeder Regisseur so sein eigenes Markenzeichen dort reingebracht hat. Und wenn du die Regisseure kennst, siehst du auch, warum die Filme so sind, wie sie sind. Die sind ganz unterschiedlich. Ich mag die sehr.
Ich finde dann so einen Film immer kompliziert. Ich würde gerne mehr Background-Wissen haben, wie alles zusammenhängt. Und es ist halt sehr spartanisch in dem Film ausgeprägt, weil das ja auch der Reiz der Film ist, dass man kaum was weiß. Und deswegen skippe ich so eine Filme eigentlich immer nur bis dahin, dass ich mal endlich was kriege, wenn die diese ewig lang im Schacht langkriechenden Angst, das Alien könnte mir am Fuß...
Aber das ist Alien 3, ewig lang im Schacht, wo du kaum das Alien siehst.
Ich weiß es nicht. Wir sind schon weit gekommen heute.
Ja. Das wäre auch mal eine Figur für Wer bin ich?
Das Alien-Monster.
Ich bin das Alien.
Ich komme aus deinem Bauch raus, aber da wissen wir es ja gleich.
Ja, es könnte auch ein Goa'uld sein.
Nee, die kommen.
Das war übrigens Stargate.
Das war was Stargate, ganz anderes. Stargate ist auch sehr schick, kann ich den Film aber nicht mehr gucken, seitdem in dieser ersten Szene, wo die aus dem Sterntor rauskommen, da hat er so eine Spiegelsonnenbrille auf und da siehst du in der gespiegelten Sonnenbrille quasi die Z-Crew, wie sie die Spiegel hält fürs Licht und sowas. Und wo ich das wahrgenommen habe, dass da so ein kleiner Fehler drin ist, seitdem habe ich ein Problem mit dem Film. Weil da habe ich das Gefühl, das ist nur gefilmt
und nicht reell.
Das sind ja vieles Dokumentarfilme.
Also selbst wenn du Dokumentarfilm drehst, brauchst du eine Kamera.
Ja, aber nicht so ein Filmset, da ist die einfach drauf wie bei Independence Day zum Beispiel, als die da langfliegen mit den Flugzeugen, wo die amerikanische Flagge hinten dran weht und...
Ja.
Einfach drauf gehalten. So, A, B oder nee.
Ach so, ja, A, B oder nee. Das ist schön, dann kann ich jetzt mal leise sein.
Das ist eigentlich auch eine schöne. A, B oder nee. Zum Beispiel sage ich Russland oder USA und du sagst dann eins von beiden.
Oder?
Oder sagst nee. Du hast ja meine Folge gehört, oder?
Ja.
Deswegen, mehr erklären wir nicht mehr oder wir sagen nee, wenn es zu lange dauert.
Maximal 2 Nees.
Und was ist dann, wenn ich 2 Nees habe?
Dann ist dieses
Problem. Dürfen wir einen Gegenstand aus deiner Wohnung mitnehmen.
Den Kamin.
Meer oder Berg?
Berg.
Inliner oder Skateboard?
Skateboard.
Hund oder Katze?
Hund.
Gitarre oder Klavier?
Gitarre.
Nee, das war schon noch...
Ich habe so...
Der hat ja schon mit angefangen.
Klavier fängt nicht mit
G Maske an.
Das ist ja das. Man muss sich schnell entscheiden. Ah. Wann kommt die Wahrheit raus? Okay, Brot oder Brötchen?
Brötchen.
Kino oder Theater?
Kino.
Woodstock oder Nobelpreis für Musik?
Woodstock.
Marvel oder DC?
DC.
In den Himmel schauen, durch den Himmel gleiten?
In den Himmel schauen.
Reunion oder Coverband?
Reunion. Also auch immer das ist.
Das Schöne ist, ich habe das Gefühl, spätestens bei der Marvel- und DC-Frage hat man gemerkt, dass du mit beiden nichts anzufangen wusstest.
Das sagt man eigentlich nee.
Genau.
Achso, okay.
Da wärst du auch
aber das merkst mal, wie der Carsten an seiner Einrichtung hängt.
Dann hättest du auch. Aber Reunion ist doch, wenn die sich wieder vereinigen. Die Bands.
Achso.
Oder?
Das habe ich auch schon mal mitgemacht. Mit meiner eigenen Band.
Reunion.
Wie oft?
Man trennt sich immer vor
jeder Probe.
Na, zum Beispiel, es gibt Bands, die können das nicht mehr.
Was? Das Proben.
Reunion, zum Beispiel Beatles, da wird es schwer. Da geht nur noch Coverband.
Aber wie ist denn das bei Bands, wo.
The Police hat zum Beispiel eine Reunion, glaube ich, gehabt.
Wie die. Oder ABBA? Ne, die wollten. Die haben mal, glaube ich, eine Platte noch aufgenommen. Aber wie ist denn das bei Bands? Was denn?
ABBA ist an mir vorbeigegangen.
Ja, meine Mutter war großer ABBA-Fan. Da bin ich als Kind, habe ich das mit meiner Muttermilch
aufgenommen. Ich könnte nicht mal sagen, was für eine Musikrichtung das ist. Ist das Disco?
Nee. Money, money, money. Must be funny. Achso, ich darf ohne Texting.
Ist egal. Da kann ich wenigstens auf dein kleines Lied das schieben, wenn die Folge rausgefiltert wird. Der Carsten, es ist am AB oder ein bisschen erkennbar, dass du was mit Musik zu tun hast. Wir haben, der Simon hat dich auch vorgestellt als Landesjugendwort für Popular und
überhaupt. Jugend- und Popularmusik.
Wir spielen Wer bin ich, bevor wir quasi rausfinden, wer du bist.
Müssen wir erstmal wissen, wer wir sind. Das war einer der philosophisch tiefgründigsten.
Fängst Sätze. Du an, Simon?
Ja. Ich bin relativ klein.
Danny DeVito.
Habe rote Haare. Da fällt Danny DeVito schon mal raus.
Rote Haare.
Ich habe einen besten Freund. Der ist Handwerker.
Ah ja. Pumuckl.
Ach, Pumuckl.
Du hast jetzt nach der Bibelfigur mit den roten Haaren gesucht.
Okay. Der Vater von Jesus war Handwerker, hatte Jesus rote Haare, aber der war doch auch eher groß als klein oder vielleicht doch gar nicht.
Ja, innere Größe zählte bei Jesus auf jeden Fall.
Ich jetzt?
Ja, du jetzt.
Ich komme aus Seattle, bin tot.
Kurt Cobain. Okay.
Da fällt mir auch sofort ein Kurt Cobain. Nee, ich muss.
War zu einfach, oder? Die Frage ist, was das Verräterle war: Seattle oder tot?
Beides. Nee, ich war bei Seattle noch bei der Space Needle, auf der ich mal war in Seattle. So ein berühmtes Bauwerk. Und okay. Da bin ich gar nicht weitergekommen beim Zuhören. Das ist so ein Turm, der hat oben wie so ein UFO dran. Zum Thema
UFO. Ja. Und das in dem UFO sitzt Kurt Cobain, oder wie?
Ich saß früher, also
weißt nicht du, tot ja. war. Nee, er hat ja den Surfshop mit Elvis.
Okay. Gut, hier, jetzt bist du dran. Passt an. Hast du eine Figur mit?
Ja, ich bin, ich glaube, auch relativ klein. Komme auch aus Amerika.
Tom Cruise?
Nein. Bin aber auch Schauspieler.
Bin Danny DeVito?
Nein.
ich wollte schon viel eher sagen, aber ich habe mich nicht getraut.
Bin auch Schauspieler und ich spiele vor allem so. Hab schöne, coole Actionfilme mitgemacht. Aber auch sehr, sehr tiefgründige Filme.
Dustin Hoffman?
Na, es geht schon in die richtige Richtung. Aber ich bin viel jünger als Dustin Hoffman.
Mhm. Du musst jetzt weiter erzählen.
Ja,
Tobey Maguire?
Nee.
Der ist auch relativ klein.
Lebst du noch? Ja,
wahrscheinlich. Also in einer berühmten Agentenreihe habe ich mitgespielt.
James Bond?
Nee, das ist nicht James Bond.
Jason Bourne.
Ja.
Also reden wir mit Damon.
Matt Damon, jawohl. Ach, Good Will Hunting, oder?
Good Will Hunting,
genau. Der war
toll. Den Film. Den hast du gemacht.
Den habe ich
sehr gemacht. Magst du immer noch.
Ja, habe ich schon oft gesehen.
Da sind wir mal von der Rüstzeit zu Good Will Hunting ins Kino gegangen. Und ich war ganz im Vorfeld, hatte ich richtig negative Einstellungen zu dem Film.
Aha.
Einfach weil ich den Titel falsch gelesen habe. Ich habe nicht Good Will Hunting gelesen, sondern God Will Hunting. Also, Gott wird jagen. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß?
Wieso warst du da schlecht eingestellt? Erklär doch mal den Zuhörern Kino.
Bitte?
Was Kino ist? Den jüngeren Zuhörern.
Genau. Ist das mit der großen Leinwand?
Ab morgen eröffnen, glaube ich, wieder. Ab dem 1. Juli 2021 haben die Kinos wieder eröffnet.
Da hättest du ja einfach das noch mehr vertuschen können und sagen können, wir wissen gar nicht, wann morgen ist.
Ja.
Die Kinos haben offen.
Ja. Schon eine Weile.
Gibt es einen Film, mit dem du gehen würdest, Black Widow?
Ja. Mit meiner Schwester zusammen.
Marvel. Du magst ja mehr DC. Weißt du, was DC ausgesprochen heißt?
Nee.
Kennst du einen DC-Helden?
DC?
Was ist denn das? Das sind Comic-Helden-Universen.
Das war bei der Frage Marvel oder DC, hast du dich nicht für Nee entschieden, sondern für DC. Ja.
Also, welcher Superheld fällt dir ein spontan?
Ja, ich habe ehrlich gesagt, wenn ich Comics früher gelesen habe, dann war das irgendwie der Donald Duck.
Ja.
DuckTales.
Hat damit leider nichts zu tun.
Und dann irgendwie hier Mosaik, die
Digidax. Digidax, genau.
Aber Spider-Man und so und Co. habe ich mich eigentlich nie damit auseinandergesetzt.
Spider-Man wäre Marvel gewesen.
Okay.
Und Superman oder Batman, das ist DC.
Ah, okay.
Die Eingangsspiele haben wir durch, oder?
Absolut.
Seitdem du nicht mehr auf die Zeit guckst, bin ich selbst zum Zeitwächter geworden. Wir haben jetzt schon einen guten Start hingelegt. wir haben auch schon vorher ein bisschen Freude gehabt. Wir mussten kurz abbrechen und neu anfangen, weil ich gelacht habe. Am Anfang. Du bist seit 1.1.2021 im Landesjugendverein tätig.
Genau.
Vorher aber auch schon auf dem Planeten unterwegs gewesen. In Possen. Nee, Quatsch. Wo bist du? Nee, in Bad Schandau aufgewachsen.
Ich bin in Bad Schandau aufgewachsen, auf der Schiffswerft. Habe ich auch Fahrradfahren gelernt. Den großen Platz. Eine Schiffswerft hat immer einen großen Platz, wo LKWs ankommen und so. Genau. Mein Vater hat dort gearbeitet und da haben wir auf der Schiffswerft gewohnt. Und dann sind wir nach Radmannsdorf gezogen. Und dann nach Königstein, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben.
Feig. Bei der Konfi-Freizeit.
Allerdings erst eben dann später, ich bin ja schon im Grundschulalter Königstein gezogen und wir haben uns dann erst eben auf
der Konfi-Freizeit. Aber finde ich auch bezeichnend, dass ich nie gewusst habe, dass du erst zugezogen bist. Ich dachte, du bist schon immer im Königstein und mir eben nur nie aufgefallen oder so.
Genau. Ja, also Musik hat bei mir eigentlich am Anfang überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich habe mich immer neulich mal wieder erinnert, ich habe früher immer so eigene Chartlisten geschrieben. Habe ich mir so gesagt, Sonntag, Nachmittag, Langeweile, habe ich mich hingesetzt und habe eine Liste geschrieben, was gerade, welche Radiohits bei mir irgendwie gerade oben anstehen und welche Sachen von meinem Bruder, die ich gerade gehört habe, irgendwie, da habe ich mir eigene Chartlisten gemacht. Aber selber Musik machen. Und
hast du die dann wenigstens abgespielt bei dir?
Ja, den Fall habe ich irgendwie abgeheftet. Irgendwie war schon
hast du die noch?
Nee, glaub mir. Wenn ich die finde, dann freue ich mich.
Verkaufst du bei eBay?
Und da war viel so Techno und Rave auch so mit dabei und eben irgendwie was so im Radio lief.
Hattest du eine Lieblingsband in den 90er Jahren?
Aber kurz, jetzt verstehe ich, warum wir uns vielleicht da in der Zeit nicht kannten.
Ja.
Aber krass, aber du hast du auch nicht in der Schule irgendwo ans schwarze Brett gehangen? Oder
Es war nur für mich irgendwie. Nur für mich, mein Kosmos.
Aber ist schon cool. Ist ja eine Passion.
Ja, das hat eher gezeigt, dass ich schon früh irgendwie ein Faible hatte für Listen und für Ordnung und so.
Was soll ich?
Für irgendwas sortieren.
Also, Musik hat ja auch viel mit Ordnung zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Erstes Instrument, wann angefangen zu spielen? Die Frage habe ich mir gestern gestellt auf die Vorbereitung auf die Folge. Ob du, wo wir uns kennengelernt haben, konntest du, hast schon Gitarre gespielt, oder? In der Konfi-Zeit? Oder noch nicht?
Ja, es ging so los. Also mit 14 Jahren habe ich angefangen, Gitarre spielen. Ich habe zu meinem Vater gesagt, ich will jetzt eine Gitarre haben, weil ich vorher auf irgendwelchen Zeltlager-Freizeiten, da fand ich die Leute cool, die da rumgesessen haben und die Lieder da mit Gitarre geschrummelt haben. Da habe ich immer mal schon mir die Gitarre genommen und so ein, zwei Griffe. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich das mal richtig lernen. Und da hat mir schon eine Gitarre gekriegt.
Ist es die hier, die du in der Hand hast?
Das war so eine richtige Lagerfeuer-Gitarre zum anschließenden Verbrennen. So.
Aber nicht die also noch nicht die Halbrund dann hier mit dem Halbkorpus?
Nee, die habe ich dann zur Konfirmation mir gewünscht.
Also schon vor der Konfirmation gespielt.
Ich habe schon vor der Konfirmation und dann genau ein halbes Jahr später war dann die Konfirmation, da habe ich dann diese Ovation mir von dem Konfi-Geld gekauft. Also eine Ovation-Gitarre, muss man dazu erklären, die hat einen Plastikkorpus, so einen halbrunden hinten dran und klingt dadurch auch so ein bisschen wie Western-Gitarre. Eigentlich wollte ich die gar nicht haben, aber das war die einzige, die der da irgendwie in dem Musikhaus hatte, die eben so ein bisschen mit Stahlseiten, ich wollte auf jeden Fall was mit Stahlseiten, nicht mehr bloß Nylon, sondern es musste schon irgendwie
durchdringender sein. Ja,
kraftvoller Sound sein und irgendwie bluesig klingen und so. Und dafür war die natürlich gut geeignet. Genau, und die habe ich jetzt immer noch. Steht drüben in der Kirche. Also richtig ein Ohrstück. Ja. Genau, mit 14 Jahren angefangen, Musik zu machen. Autodidaktisch, mit so einem
Buch. Ich wollte gerade fragen.
Ja, mein Vater hat mir so ein Buch dazu geschenkt mit CD. Wisst ihr noch, was eine CD ist?
Ich ja. Ich habe sogar noch CDs.
Meine Frau hat letztens auch eine CD gekauft. Die steht bei uns eingeschweißt zu Hause, weil wir gar keinen CD-Player haben. Die müssen wir irgendwie.
Also unser CD-Player ist kaputt gegangen.
Na, ich habe noch einen
CD-Player. Und da war es, wollte ich mir einen neuen CD-Player kaufen. Du kriegst für eine Stereoanlage keinen einfachen CD-Player mehr. Das
gibt doch, wenn du Schallplattenspieler kriegst.
Einfachen. Also du kannst ja auch auf dem Blu-ray-Player oder auf dem DVD-Player eine CD abspielen. Oder du kannst dir irgendwelche so CD-Radios kaufen, wo die Boxen ja schon dran sind. Ja. Aber einfach ein einfacher CD-Player. Du kannst einen CD-Player für einen Computer zum Anstecken kaufen. Aber
ja. Hm. Das erinnert mich, Minidisc, oder? Du hattest auch mal eine Minidisc.
Minidisc, ja, hatte ich dann später. Genau. Aber am Anfang noch mit Walkman, na klar, am Anfang mit Walkman hantiert. Discman hatte ich auch, da war ich aber immer neidisch auf deinen, weil du hattest einen mit 40 Sekunden Zwischenspeicher und meiner hatte nur 12 Sekunden oder so. Und
das hat man bei der Autofahrt ganz sehr gemerkt.
Mit der Adapterkassette.
Ja, genau.
So mit der Adapter-Kassette. Ja, die hab ich auch noch hier drin, genau.
Könnte man noch einen. So, das ist, genau, also Konfi und dann Gitarre gespielt, dann haben wir uns auf der Konfi-Freizeit, haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Ich war irgendwie aus der JG mit auf der Konfi-Freizeit, ich weiß noch, wie wir lustigerweise, kann sich noch entsinnen, was wir die letzte Nacht getan haben?
Ja, wir sind...
Das einzige Mal, wo ich einen Stefan Siegmund brüllen hörte.
Ja, der Jugendpfarrer war, der Jugendwart, der Gerd, die waren da nicht so... Wir sind aufgestanden nachts... Und haben schon einen Tisch gedeckt.
Obwohl wir nicht Tischdienst waren. Eigentlich eine total blöde Idee.
Wir wollten eigentlich so, dass es früh so einen Überraschungsmoment gibt. Hey, hier ist schon alles fertig. Und die sind uns aber irgendwie auf die Schliche gekommen, sind aufgestanden und haben dann viel Theater gemacht, dass, warum wir hier in der Nacht irgendwie rumrennen. Und
auch weil sie weit fahren mussten. Das ist verständlich.
Also weil sie schlafen wollten.
Ja, aber die mussten ja nächsten Tag weit zurückfahren. Ja, das war irgendwo...
Bei Heilbronn dort.
Das weiß ich nicht mehr, aber es ist es war eigentlich, man muss mal überlegen, das war eigentlich eine
nette Sache.
Wir wollten schocken damit, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie den Tisch nicht decken durften.
Ich weiß gar nicht, was dann die Strafe für uns war.
Nichts.
Ich erinnere mich an eine Posaunenfreizeit, auf der ich mal war, und da hatten wir abends Karten gespielt bis irgendwann, und dann haben die Leiter gesagt, hier, ihr müsst jetzt mal ins Bett gehen, aber wir spielen gerade so schön. Könnt ihr morgen früh wieder spielen. Wenn wir da ein bisschen eher aufstehen, ist das in Ordnung für mir aus. Da sind wir um 5 Uhr aufgestanden am nächsten Früh.
Gut.
Und da waren die Leiter auch nicht amused darüber.
Aber naja, aber Strafen gab es. Ich kann mich nicht entsinnen, dass der Gerd oder der Stefan, der auch unser Hausfahrer war, irgendwie Strafen verteilt haben. Dann...
Aber Posaune ist dann ein gutes Stichwort.
Dann bist du in Posaunenchor gegangen?
Naja, das war dann so, dass... In Königstein haben wir ja immer junge Gemeinde, hat immer das Krippenspiel ausgestaltet. Da war ich natürlich immer mit dabei. Und in 2000 war es, dass sich der Posaunenchor irgendwie neu gegründet hat. Die haben da irgendwie angefangen nach so und so vielen Jahren Pause. War keiner da, der spielt. Da hatten die sich neu gegründet. Und Stefan Siegmund selber hat dann auch irgendwie mitgespielt und Posaune gelernt. Und die hatten sich zur Aufgabe gemacht, am Heiligabend zum ersten Mal wieder zu spielen. Und da habe ich zum ersten Mal einen Posaunenchor gehört. Das weiß ich noch. Das hat mich total angerührt. Die haben oben auf der Orgelempore gesessen und gespielt. Das muss wahrscheinlich auch gar nicht so toll geklungen haben, weil wenn die sich gerade irgendwie ein halbes Jahr formiert haben und viele erst das gelernt haben, aber zumindest haben sich die Bläserklänge, haben mich echt beeindruckt. Und da war doch damals hier der Johannes Schietzold, der hat da mitgespielt. Und da habe ich zu dem gesagt, hier, da will ich mitmachen. Du musst mir jetzt irgendwie Posaune spielen beibringen. da hat er mir dann ein paar Stunden gezeigt, wie das geht, und dann habe ich geübt, damit ich dort mitmachen kann.
Bist du hingegangen, hast mitgespielt, hast du Posaune geben lassen, autodidaktisch?
Auch autodidaktisch, also mit ein bisschen Anleitung und wie es so ungefähr funktioniert und mit viel Fleiß, und weil ich einfach den Klang cool fand. Und dann bin ich im Posaunenchor gelandet und habe dann irgendwann gemerkt, das fetzt ja auch, mit Leuten zu arbeiten, und da habe ich den dann geleitet in Königstein, im Posaunenchor.
Aber vorher war noch Bandgründung, oder?
Ja, das war natürlich auch, genau, wir haben dann Jona gegründet.
Aber das war beim Grillen, ne? Also das war auch, 2 von 4 konnten Instrumente spielen.
Ach, das weißt du noch, wann
wir... Ja, das haben wir beim, wir haben immer JG-Grillen, letzte JG-Stunde vorm Sommer war immer Grillen im Parkgarten beim Stefan. Und da haben wir da gesessen, der Daniel, du und ich.
Na?
Und so, und der Daniel hat ja Bass spielen können. Hat er schon Bass gespielt?
Ja, der hat Bass
gespielt. Und du Gitarre. Und das, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. War das 99?
Wahrscheinlich, irgendwie so.
Und Sommer 99. Und dann haben wir gesagt, okay, gründen wir eine Band. Und ich finde, tatsächlich, finde ich, ist das die beste Art, eine Band zu gründen.
Beim Geld.
Noch nicht Instrumente.
Wenn man es aus so einer Freude heraus zu sagen, lasst uns einfach was zusammen machen.
Ja, ich erzähle das auch immer gerne, dass da rede ich immer von einem Freund, das bist du. In dem Moment denke ich immer dran, du hattest so eine Postkarte bei dir im Zimmer hängen, da waren die 3 Cabodaster-Akkorde, oder 3 A-Moll, E-Moll, G, und drunter stand Now Form a Band. Und da ist so dieses Motto, das finde ich mal cool. Und weil wir gerade beim Thema sind, Jona, unsere Band hieß Jona. Und wir hatten es uns irgendwie zum Ziel gemacht, auf jeden Fall auch eigene Songs zu schreiben. Wir wollten, es war damals irgendwie noch nicht so, dass wir da unbedingt jetzt irgendwelche Songs covern. Wir wollten eigene Songs machen, und ich habe euch mal einen mitgebracht. Ich habe gekramt.
Ach so, wichtig ist, dass wir auch ein ganzes Genre gegründet haben. Also wir haben ja, weil wir immer überlegt haben, dann, wir hatten eine Homepage, da kam das Internet off. 20 Jahre,
nee, wir hatten eine Homepage?
Ja, da waren immer jeden
Tag. Das ist gar nicht mehr.
Da waren jeden Tag neue Musikerwitze drauf.
Echt?
Da hat der Daniel so ein Tool gehabt, das immer Musik, also das war vielleicht fünf Jahre bevor die erste Kirchgemeinde eine Homepage hat. Nee, keine Ahnung, das ist ja Quatsch.
Vielleicht gibt es das noch im Internetarchiv.
Nee, das irgendwie. Witzigste ist, ich habe jetzt eine E-Mail gekriegt von unserer FRA-Sekretärin, ich solle mal bitte, da gibt es doch, wie heißt denn das Datensystem bei der Landeskirche?
Adam,
da wird er noch drinstehen, falk@jonarock.de.
Sehr stark.
Und da ich dachte, krass, hatte ich eine E-Mail-Adresse.
Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, der Falk versucht davon abzulenken, von dem Lied.
Nee, und ich wollte nur sagen, wir haben auf der Homepage haben wir versucht zu beschreiben, was wir für Musik machen. Und haben uns dann für den Begriff Griffrock entschieden.
Griffrock, ja, sehr schön. Das war total geprägt von Tokotronic. Ich habe mir die Sachen jetzt nochmal angehört, die wir so aufgenommen haben, gerade dann so nach 2-3 Jahren, wo wir da unterwegs waren, klang es wirklich wie, als hätte man ein Tokotronic-Album genommen und dann irgendwie unsere Texte draufgelegt. Also,
unter die Bibel gelegt.
Ja. Also Tokotronic war schon
Sterne prägend. Tokotronic.
Aber am Anfang war es wirklich ein Griffrock irgendwie, so was uns da gerade eingefallen ist. Und ich bin immer wieder fasziniert, auch wenn man jetzt Kirchenmusik studiert hat, ist man ja auch, da geht man ja mit Musik auch sehr sophisticated um, also das ist man
tief eingedrungen. Kannst du für mich kurz sagen, welcher Inhalt hinter dem Wort sophisticated steht?
Gelehrt. Ach also so. Irgendwie, das ist, man kennt sich aus.
Jetzt merke ich plötzlich, dass ich nicht gelehrt bin, Entschuldigung.
Geht's ins Detail und man hat irgendwie Überblick und so. Und ich bin aber immer wieder fasziniert, eben auch gerade von jungen Leuten, die sich aufmachen, Now Form a Band, die einfach mit 2-3 Akkorden losmachen und ihre eigenen Textzeilen irgendwie in Musik packen und die sich hinstellen und sagen, das bin ich, das sind wir. Das finde ich immer noch cool, wie du sagst. Das ist das Beste, um loszulegen.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was zwischen, also sozusagen, eigentlich ist ja Musik sehr mathematisch. Und es ist ja, glaube ich, genau das, der Müh-Element, der sozusagen das ein kleines bisschen bricht. So habe ich mir das zumindest immer gesagt, was Musik lebendig macht. Also sozusagen die Nuance, die immer noch genau auf dem Taktpunkt ist, aber nicht hundertprozentig genau, wo der Computer sagen würde, da ist noch irgendwas dabei, was nicht ganz stimmt. Und man merkt, der Carsten hat übelst Ahnung von Musik. Ich bin Jugendwart geworden, ich habe Religionspädagogik studiert. Das Gefälle war schon immer da. Es war ein bisschen wie eine, wenn wir eine Autorennmannschaft gegründet haben und der Carsten mit dem Ferrari kommt und ich gesagt habe, ich habe meinen Bobbycar auch mit. Da könnte ich Geschichten erzählen, in denen ich verzweifelt bin, weil ich gedacht habe, ach, also ich hatte auch immer Stress. Weil das zu erreichen und zu machen ist natürlich, wenn du kein Instrument spielen kannst, dann bist du ein guter Musiker und kannst ein Instrument spielen. Das war immer spannend, aber nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein Lied geschrieben.
Wir haben ein Lied geschrieben, ja, das habe ich
mitgebracht. Du hast behauptet, ich hab mit dran geschrieben,
ja, das steht
aber es ist in drauf. Englisch und das ist in dieser Season spreche ich ja viele Sprachen fließend, deswegen kann ich mir das ganz klar vorstellen, dass ich da mit.
Und es muss auch von dir stammen, weil es ist ein ganz klar irgendwie biblischer Bezug und du hast da versucht irgendwie mit, ja, du warst damals natürlich irgendwie das Vorbild auch für viele da in Königstein, auch für mich so irgendwie glaubensstark und vorangehend und so. Und da hast du natürlich versucht, mit einfachen musikalischen Mitteln so biblische Bezüge reinzupacken. Ich singe jetzt einfach mal vor.
Du hast sogar den Mundi mitgebracht.
Ich habe sogar den Mundi mitgebracht, weil diese drei, nein, es sind vier, es ist sogar ein Barré-Akkord dabei.
Ich schalte mal dein Mikro ab und nehme dich mal übers Raummikro.
In der Zwischenzeit, es war eins auch der ersteren Lieder. Da hatten wir noch niemanden im Bandraum-Club, als wir den geschrieben haben. Eins der besseren ersten Lieder. Und da dachte ich, das wäre die perfekte Möglichkeit,
weil ich ja mal damit aufzuschlagen. Dadurch, wenn ihr Lust habt, am Ende singt einfach mit, ihr werdet sehen, das ist wirklich ein absolutes simples Song. Aber ich... Das ergibt jetzt mit einem Schlag Sinn, dass der für jeden von uns ein Textblatt mitgebracht hat, dass wir mitsingen sollen.
Bei mir macht das, löst das alte Stressmomente aus.
Freak for Jesus. Sitting on the street, he had no chair or something like a seat. There came a man and sat down beside the blind man, saw him with his eyes.
The freaks for God, the freaks for Jesus.
Dank. Wir applaudieren nicht, obwohl.
Ach so, das könnte übersteuern. Ich mach's mal ganz leise.
Ach so, na, ich finde mal, wenn.
Es klingt ein bisschen mau. Wollen wir dann so einen Applaussturm noch einspielen nachträglich?
Das ganze Griffenfeig, oder?
Naja, das ist schon irgendwie ein bisschen. Ich habe Simon sein in der dritten Strophe sein Gesicht gesehen. Er möchte ansetzen zu einer theologischen.
Wer ist denn Mr. S?
Das bleibt geheim.
Das habe ich mich auch gefragt, als ich den Text jetzt wieder ausgekramt habe. Aber ich denke, es ist einfach Satan. Mr. S.
Das ist Jesus Freak Speak. Ja. Würde ich sagen. Aber das ist schon spannend, weil. Man sucht ja in der Jugendphase, glaube ich, schon immer Orientierung und wie man sich auseinandersetzen kann. Die Jesus Freaks waren in 90er, Ende der 90er schon eine durchaus subkulturelle Größe.
Definitiv.
Und
wir hatten auch Pullover jeder.
Ja, aber bei uns gab es keine Jesus Freaks, deswegen konnten wir den Raum selbst füllen. Das ist immer sehr schön, wenn man sozusagen niemanden hat, der sagt, oh, jetzt bewegt ihr euch aber raus aus unserem Rahmen, in der sächsischen Schweiz groß zu werden, in den End-90ern. Mit vielen, vielen anderen subkulturellen Strömungen, die es da einfach gegeben hat. Da konnte man das Christsein natürlich in der Form ausleben. Ist jetzt nicht das Mainstream gewesen wie in anderen Regionen in Sachsen.
Du hattest im Vorfeld gesagt, oder vor dem Lied gesagt, dass du von der Musik immer auch von dem einfach drauf zugehen und probieren und so fasziniert warst, aber wirkst auf mich trotzdem wie einer, der auch Musik theoretisch viel Ahnung hat. Ist das erst später gekommen oder hast du von Anfang an eigentlich Leute, die sich selber Gitarre spielen beibringen, können oftmals gut Gitarre spielen, aber haben von der Musiktheorie, was sie da eigentlich spielen, weniger Ahnung. Wie kam das bei dir?
Naja, ich war schon immer interessiert an sozusagen dahinter zu schauen, dahinter zu blicken, nicht nur eben auch in meinem Leben und geistlich irgendwie auf der Suche, sondern natürlich auch bei der Musik wollte ich immer auch ein Stück dahinter blicken und es kam aber dann erst später.
Hallo zurück. Kurz war das Licht aus. Der Strom weg. Oder irgendwas anderes. Der Simon hat gerade eine spannende Frage gestellt, an die er sich vielleicht noch erinnern könnt. Ihr auf jeden Fall, weil wir wieder da sind. Es ging um die Musiktheorie nach der Schule.
Genau, du hattest gerade erzählt, dass du dann im Studium angefangen hast, nochmal genauer zu schauen. Was wolltest du dann sagen, als plötzlich alles ausfiel? Du hattest weiter geredet, aber ich konnte dir in dem Moment, wo ich nichts mehr hörte, nicht mehr zuhören.
Ich war schon immer interessiert daran, dahinter zu blicken und ich wollte immer schon verstehen. Und im Studium, Kirchenmusikstudium, da musste man natürlich viel verstehen. Da hat man Musiktheorie unterrichten, alles, was dazugehört. Und dann habe ich das natürlich nicht nur für, ich sag jetzt mal, die alte Musik irgendwie endlich verstanden, sondern eben auch für die Musik, wo ich herkam. Und da dringt man dann langsam durch so, wie sagt man, so eine zweite
Sicht?
So eine zweite Sicht. Also es ist wie bei einem Kind, was erstmal einfach alles macht, ohne drüber nachzudenken. Und dann wird man erwachsen und dann hat man den Blick. Und aber als Erwachsener soll man ja auch ein Stück weit immer noch das Kind in sich behalten. So diese Freude an dem Unmittelbaren. Mhm. Aber man hat dann natürlich einen reflektierten Umgang damit. Und so ist es auch, wenn man als Musiker unterwegs ist.
Ich habe gemerkt, dass ich habe relativ zeitig mit Klavierspielen angefangen und da war dann gleich, beim Klavierspielen hat man einen Vorteil, da ist gleich Musiktheorie irgendwie dabei, die Halbtöne und die Ganztöne und so weiter. Und somit hatte ich auch die anderen Instrumente, die ich gespielt habe, stets immer unter der Brille schon, wie hängt das musikalisch zusammen. Und das hat mich aber total gehemmt. Ich war irgendwann mal beim Zivi-Seminar und die hatten einen Bandraum in Schleife und da waren Leute, die konnten ein bisschen Instrument spielen, haben gesagt, wir könnten ja was spielen und die wollten einfach drauf losspielen und ich war nach dem Motto, wie jetzt, sagt mir mal, was ich spielen soll. Wir gucken einfach mal, man braucht doch irgendwie eine Regel.
Noten,
wenigstens Akkorde, damit ich irgendwas anfangen kann.
Na, Sicherheit.
Genau. Also mir hat dieses Notensystem immer eine Sicherheit gegeben und ich merke, dass ich bis jetzt immer noch auch davon geprägt bin, dass wenn ich mit einer Band zusammenkomme, ich will irgendein Liedblatt haben. Also irgendwas, meinetwegen auch Text und Akkorde, gerade so, aber eigentlich will ich auch wissen, wie die Melodieführung ist, damit ich auch den anderen sagen kann, nee, du singst da falsch.
Das ist zu sagen, aber das war ja auf unseren Liedblättern, wenn ich habe ja zu Hause den Ordner noch, wo die, das sind ja auch immer akribisch aufgeschrieben, die zwischen die Bridge und sowas, was da ist, und dann Soli-Teil, wie viel Akkorde was irgendwie ist, was natürlich Quatsch war, weil wenn du dann versunken warst und ich dann nicht mehr in der Lage war, irgendwie verlässt man den Weg dann.
Ja, interessant war ja immer dann, wie wir dann notiert haben, wie der Akkord geht, weil wir wussten natürlich nie, dass das jetzt irgendwie Asus 2
ist. Das steht ja schon drauf.
Ja, aber manchmal hat man dann auch so aufgeschrieben, B Moll und dann vierter Finger im fünften Bund halb drauflegen oder so.
Da hab ich nur späte Zettel und das wäre für mich eh zu viel zu kompliziert gewesen. Da bin ich dann immer.
Ach, das war deine Mitschriften.
Ja. Nee, Vorschriften. Kosten kam dann mit Zyklen an.
Ja, ich war dann schon ziemlich, ich hatte mich eben immer sehr damit auseinandergesetzt und war dann sehr strukturiert und habe dann eben diese ganzen Akkorde und so aufgeschrieben und wollte, dass wir das auch immer dann in der richtigen Reihenfolge spielen. Also einfach drauf losspielen, das gab es irgendwie auch nicht. Vielleicht ganz am Anfang, wo man wirklich nur drei Akkorde konnte.
Aber haben wir auch nie gemacht. Dann haben wir gesagt, wir spielen jetzt das Lied oder so. Nie. Ja. Und dann ist halt immer exorbitanter. Also mich hat es dann irgendwo. Ich bin dann halt dem Ferrari mit dem Bobbycar nicht mehr hinterhergekommen, weil wir dann neben Jona noch in Jugo in Rosenthal gespielt haben. Ja. Und da haben wir ja so gesagt, lass uns was zusammenspielen mit dem Paulus. Und haben Fusion gegründet sozusagen, obwohl es dann noch Widerwillen gab, überhaupt einen Bandnamen zu machen, weil es ja nur ein kurzes Projekt war. Und dann ist ja da Big Band gewesen mal, wo du für die Bläser-Arrangements alles geschrieben hast und sowas. Und da habe ich schon latent gemerkt.
Da bist du dann ausgestiegen.
Naja.
Später, als vor allem wenn es dann mit den Bläsersätzen, da vermischte sich das dann, meine Posaunenchorarbeit, wo ich dann plötzlich irgendwie Sätze kennengelernt habe für Band und Bläser und dann habe ich gesagt, das müssen wir einfach hier mit unserer Band auch mal machen. Und dann haben wir einfach eben eine Jugendgottesdienst Bläser und Band gemacht. Also das ist eigentlich total cool.
Weihnachtslieder.
Nee, wir haben keine Weihnachtslieder
gespielt. Doch, beim Feierabend. Da gibt es sogar Hey Joe in Hey Mary, where are you go with
Joseph? Na ja, aber Hey Joe, das war so eine Sache, dass wir das überhaupt irgendwo im Gottesdienst gespielt haben. Das eigentlich geht ja gar nicht. Nee, wir haben aber diese Sätze aus diesen Bläserheften, haben wir dann mit der Fusion Big Band gemacht und das fand ich total originell einfach. Sonst hat man immer Jugendgottesdienste mit irgendwie Schrammelbands gehabt oder so. Heutzutage ist eben viel Praise und Worship. Aber wie cool wäre das doch mal wieder, wenn man in Jugend-Big-Band hätte, so die eben dann Jugend-Glaubenslieder in so einem Sound spielen. Hm. Das fände ich cool.
Ist aber heute auch eine ganz andere Liga. Ich habe es ja, bevor wir aufgezeichnet haben, also wir haben hier ein iPad liegen und haben einen Zoom H6 und das klingt schicki mit der Gitarre. Wir haben es vorher mal angehört. Also einigermaßen schicki für so ein Wohnzimmeraufnahme. Jenseits von dem, was wir früher an Technik überhaupt hatten.
Ja gut, aber das ist die technische Sache, aber die musikalische Sache kommt ja davor.
Heute.
Die musikalische Sache kommt ja davor. Wie das dann präsentierst mit super professioneller Technik. Klar, das ist heute viel leichter möglich und dann auch aufnehmen das Ganze und so, aber diese Idee einfach, wie die Musik sein kann, dazu brauchst du eigentlich keine Technik. Dazu brauchst du bloß Leute, die Bock haben und Instrumente.
Und Leidenschaft. Also ich glaube, eine Sache, die Musik für mich immer attraktiv gemacht hat und die auch sie attraktiver macht als eine musikalische Perfektion, ist die Leidenschaft der Leute. Ja. Ich weiß, wir hatten mal einen Jugendchor bei uns in der Gemeinde und da war ich gerade ganz frisch, noch in meiner 11., 12. Klasse, habe ich einen Dekantor und Chorleiter gemacht bei uns in der Gemeinde. Dann hatte ich einen kleinen Jugendchor und da haben wir zum Gottesdienst gesungen. Und ich habe meinen Vater total begeistert gefragt, und wie fandst du es? Und da hat mein Vater eine schöne Sache gesagt. Er hat gesagt, ob das jetzt musikalisch richtig war, was ihr gesagt habt. Da bin ich doch falsch, um das zu fragen. Vielleicht war auch ein falscher Ton dabei, aber was für mich zählt ist, ich sehe junge Leute vorne bei uns im Gottesdienst stehen und mit leuchtenden Augen und mit Begeisterung zu singen. Und das ist mir viel wichtiger.
Ja. War damals ja auch bei uns, ne? Mit Jona Band, das war ja auch wirklich laut irgendwie und eben englische Texte.
Es war auch viel Deutsch.
Ja, aber es, Also wenn ich mir die Aufnahmen so anhöre, da waren schnelle Sachen dabei, so ska-mäßig irgendwie. Ich habe geträumt, ich spiele in einer Rockband irgendwie und so.
Das ist halt,
und diese Songs im Gottesdienst spielen zu können, das war doch eigentlich cool, dass die Gemeinde dort gesagt hat, also wir haben jetzt keine Angst, dass ihr die Kirche einstürzt, spielt einfach mal im Gemeindegottesdienst. Und da haben die wahrscheinlich auch gemerkt, die haben hier Feuer unterm Hintern und haben Leidenschaft und haben das einfach zugelassen. Und das
finde ich cool. Ist, glaube ich, die Mischung gewesen zwischen Freak for Jesus als Liedauswahl, man hätte was anderes auswählen können, was ganz anders rübergekommen wäre inhaltlich. So eine Mischung, also einfach diese ja, anarchistisch trifft es nicht, aber so eine
Jugendlich,
Mischung.
Halt so rebellisch.
Ja, auch so dieser Zeitgeist, dieser Rock-Zeitgeist oder dieser Spirit, der da einfach geweht hat. Interessant, ich kann mich auch noch entsinnen, wir hatten keinen Bandraum, haben erst einen JG-Raum so ein bisschen geprobt und dann der Pfarrer gesagt hat, naja, wir hätten da schon Raum, aber ihr müsst in KV und mit dem KV reden. Ich mache das nicht für euch. Und dann haben wir mit dem Pfarrer diskutiert und gesagt, ja, aber die sind doch wollen das nicht und die sind doch so nette, klassische, stereotype Gespräche von Jugendlichen. Und dann waren wir dort und die fanden das gut. Die haben uns dann diesen Seitensakristeiraum für Jahre gegeben, den wir da besetzt haben und Musik gemacht haben. Das ist schon so. Was ich auch heute vermisse, viele Jugos gespielt, viele Bands, die kommen mit ihren Plexiglaskasten und das klingt wirklich super. Die haben tolle Gitarren, das klingt alles geleckt. Was ich vermisste, sind die Diskussionen, dass ich mal erlebe, dass ein Gitarrist mit einem Schlagzeuger diskutiert und sagt zu dem Schlagzeuger, nimm Ruten statt Sticks. Und der Schlagzeuger sagt, nee, das mache ich nicht. Oder man, also keiner unserer Schlagzeuger, mit dem wir je gespielt hätten, hätten wir in so einem Plexiglaskasten in der Kirche reingekriegt, unbedingt für den guten Sound fürs Publikum. Also das ist was, wo ich manchmal denke, vielleicht es wirkt alles richtig gut einstudiert und geübt und gemacht und das ist ja eine Qualität.
Ja.
Die will ich nicht in Abrede stellen. Wir hatten
Lifestyle. Aber ich hoffe, es gibt immer noch diese Graswurzelbewegungen, wo sich Leute beim JG-Grillen verabreden, lass uns doch mal eine Band gründen und ein paar Songs irgendwie spielen. Ich hoffe, dass es das immer noch im Land gibt.
Mindestens jetzt, alle, die es hören. Es ist eigentlich man darf nicht das Ziel fokussieren. Wir haben nie das Ziel fokussiert zu sagen, wir wollen erfolgreich werden oder und so weiter und so fort, sondern wir haben einfach zusammen Musik gemacht. Wir haben auch nicht überlegt, wie ist das, dann gehe ich zum Studium nach Moritzburg und du hast dann nach der Schule noch FSJ gemacht, glaube ich.
Nee, Zivi.
Zivi gab es noch,
und dann habe ich ein Jahr geübt und war arbeitslos. Habe mich durchs Arbeitsamt durchgemogelt und habe einfach geübt.
Und dann bist du an die KIMU, an die Kirchenmusikhochschule, genau. und das die Wege, das war auch ein Bruch, auch mit Jona war ein Bruch, von, dass es dann ganz schnell irgendwie vorbei war und wir noch versucht haben, es weiterzumachen, wo dann raus warst und sowas. Aber da darf man nicht drüber nachdenken, wenn man losgeht. Ich glaube, die Großes ergreifen wollen und einfach losgehen, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist was ewig, solange man lebt, man sich erinnern kann, bleibt, weil es schöne Erinnerungen sind.
Und ich glaube, das Vermächtnis dieser Zeit ist nicht, dass die Band irgendwie weitergegangen ist, sondern das Vermächtnis ist die Zeit, die ihr miteinander hattet, die Aufbruchstimmung, das Miteinander gestalten.
Naja, für mich ist das diese Gemeinschaft. Das ist für mich eigentlich schon immer der Grund gewesen, Musik zu machen, weil ich dort tiefe Gemeinschaft Verbundenheit empfunden habe. Ich habe jetzt noch nach wie vor ein Problem eben mit dieser solistischen Situation, in die Kirchenmusiker häufig gestellt sind, dass sie jetzt beim Gottesdienst auf der Orgel irgendwie alleine da was spielen. So, ich suche mir eigentlich immer...
Dafür hast du doch an der Orgel ganz viele Register und unterschiedliche Instrumente, die du bedienen
kannst. Kannst du Fotos draufkleben.
Bin genau. Eigentlich lieber oder erfüllt machen kann ich Musik eigentlich wirklich in einer Situation, wo ich mit anderen zusammen bin. Eben in einer Band oder ein Orchester oder ein Posaunenchor oder einen großen Chor. Das ist für mich immer erfüllend. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum allerersten Mal mit anderen Musik gemacht habe. Na, ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe die Gitarre zum Geburtstag gekriegt, 14 Jahre, und habe da irgendwie ein halbes Jahr geübt mit meinem Buch so in meinem Zimmer und habe da rumgeschrummelt irgendwie Rolling Stones und Beatles und irgendwas. Und dann gab es die Schulband und die haben gesagt, willst du nicht da mitspielen? Kunterbund hießen die.
Sebnitz.
Ja, und da habe ich gesagt, ich habe hier so einen Blues von Rolling Stones, den habe ich irgendwie geübt, kann man den mal spielen? So Edward Blues, The Spider and the Fly. Und haben wir losgespielt, der Schlagzeuger wusste, wie das geht, und am Klavier so. Und ich konnte erstmal gar nicht mitspielen, weil das so toll war, dass man gemeinsam diesen Sound erzeugt und sich eingruft. Und das war wirklich ein ganz tolles Bildungserlebnis auch so. Und da habe ich gemerkt, Musik ist für mich einfach mit Gemeinschaft verbunden und nicht mit solistischem Virtuosentum oder so. Mhm. Und das ist heute nach wie vor noch so. Und versuche ich auch zu befördern, so in meiner Arbeit. Und ich spüre das ganz deutlich. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, dann ist die Leidenschaft da.
Und da, also ich finde auch, also was ja nochmal für jeden Ort oder jede Jugendgruppe, wenn die sagen, wir machen jetzt Musik, hat das einen Push auch für die Jugendgruppe. Also es hat macht was damit. Ich kann mich noch erinnern, wie die dann, wir haben immer vor der JG geprobt und dann sind die Leute eher gekommen und haben da vor dem Raum, also jetzt nicht viele, aber so eine Handvoll Leute, die dann einfach, haben wir gequatscht noch, bevor die JG losging. Es hat was mit der Dynamik der Jugendgruppe gemacht. Nicht, weil wir es waren, ist völlig egal, austauschbar. Es hätte auch jemand sein können, der besser Gitarre spielt als ich. Dann wäre der Effekt noch viel, einfach dieses Zusammensein, dieses Flair und man kennt die und man redet mit denen und das ist halt einfach menschlich, ist nicht abgehoben und so. Ja, das stimmt. Kann man nur jedem empfehlen. Und alle Konflikte, manchmal, dann sagt man, oh, der kann das nicht richtig spielen. Alle Konflikte und irgendwas werden, glaube ich, von der Gemeinschaft auch getragen. Also dieses Gefälle, von dem ich geredet habe, Ferrari Bobby Car, das wurde ja davon getragen, dass wir miteinander unterwegs waren und irgendwie auch ewig lange an der Elbe immer wieder spazieren gegangen sind und uns halt auch mehr ist als Musik. Also Musik ist, Band ist ja auch immer mehr als, manche Bands trennen sich und sagen, naja, wir sind nicht mehr so die Freunde. Und da fragt man sich, hey, aber ihr macht doch Musik. Na, es ist einfach wahrscheinlich viel mehr Gemeinschaft, auch in der Kirche. Wir sind schon übelst weit unterwegs und sind schon mal bis zum Kirchenmusikstudium gekommen. Bei dir, in deinem Leben. Du bist Kantor gewesen viele Jahre?
Genau, hier in Frankenberg jetzt 10 Jahre. Und für den Kirchenbezirk aber auch davon 8 Jahre als Kinder- und Jugendkantor. Eben auf der Schnittstelle zur Jugendarbeit auch mit. Also immer schon irgendwie mit beiden Beinen so unterwegs. Jugendarbeit, Jugendmusik, Bandmusik und auf der anderen Seite eben die Kirchmusik, die ja häufig auch da alte Musik ist, sich mit alter Musik beschäftigt und da immer wieder neue Wege sucht. Mit diesen beiden Beinen hat man mich jetzt hier auch im Landesjugendveramt hingestellt.
Auch mit der alten Musik?
Naja, ich bin eben auf der Schnittstelle unterwegs und habe natürlich viele Kontakte in die Kirchenmusikerschaft hinein und kann versuchen, die Themen und die Musik, die in der Jugendarbeit entsteht und ansteht, was ja häufig auch wie so eine Laborsituation ist für die Zukunft der kirchlichen Musik vielleicht ein Stück weit, die kann ich versuchen, in die Kirchenmusikerschaft einzutragen und dort die Themen auch groß zu machen. Und umgekehrt eben so dieser pädagogische Blick, den auch die Kirchenmusik häufig hat auf die Musik, den kann ich versuchen in die Jugendmusik mit einzutragen, in die Jugendarbeit. So dieser strukturierte Blick auf die Musik, dieses Leitungskonzept, was auch häufig hinter Kirchenmusik steht.
Ja, auch der inhaltliche Anspruch eines Lieds im Gottesdienst.
Genau, die Tiefe, die häufig die Kirchenmusik hat, das hat mich immer dann fasziniert, auch im Kirchenmusikstudium, welche Tiefe auch in gerade vieler alten Musik steckt, in vielen alten Liedern. So, das schürft es wirklich am Grund. So. Und das hat mich immer auch dann noch fasziniert. Und das irgendwie zusammenzubringen und das eine in das andere überzuspielen, das sehe ich so als meine Aufgabe.
Der große Leuchtturm zu sein, dem man eine E-Mail schreiben kann, wenn es um Musikfragen geht.
Genau, wie geht jetzt der Akkord mit dem dritten Finger auf dem fünften Bund? Wie heißt der
eigentlich? Guck mal nochmal noch mal deine Aufzeichnung.
Wie heißt der eigentlich?
Nee, aber das ist ja, also was ja immer ist, wenn man manchmal nicht weiter weiß oder einen Wunsch in sich spürt, jetzt als Jugendlicher, die das jetzt vielleicht hören, also die es auf jeden Fall hören, weil es ja nicht vielleicht, weil die hören es ja, wenn sie es jetzt hören, also die du das jetzt hörst und sagst, ah ja, eigentlich würde ich gern, aber ich weiß nicht recht, ist ja immer in der Kirchgemeinde kann man die Leute ansprechen, die da sind, die hauptamtlich bezahlt werden, im Zweifelsfall die Jugendwarte oder die Jugendmitarbeiterin oder was auch immer. Oder eben, wenn alle Stricke reißen oder man sagt, naja, da kosten wir uns sympathisch, dann schreibt man dir eine Mail und sagt, ich habe eigentlich würde ich gern, was müsste ich denn mal jetzt machen?
Genau.
Und dann ruft der Carsten in Simon an und sagt, hier, kleine Information, Anlage rausrücken jetzt gefälligst.
Ja.
Obwohl wir die auch von uns aus rausrücken würden. Also das ist ja auch was. Ich glaube, gerade sammelst du Liedervorschläge ein, oder? Hast du da nicht was rumgeschickt? Du sammelst sie nicht ein, aber
ich habe darauf hingewiesen, genau, die EKD, die wollen jetzt ein Gesangbuch rausbringen, ein neues, in 10 Jahren, eine Datenbank und dann natürlich noch ein gedrucktes Exemplar. Und da war es mir wichtig, dass da die Jugendarbeit auch davon weiß und da vielleicht in den jungen Gemeinden mal drüber geredet wird, damit die vielleicht auch eine Chance haben, ihre Lieder, die sie cool finden, dann in 10 Jahren dort drin zu finden, damit sie dann vielleicht mit ihren Familien zusammen singen können.
Das bei der Jugendmusik ist wirklich spannend, weil es gibt Lieder, die haben manchmal so eine Halbwertszeit von 2 Jahren.
War schon immer so.
Aber es gibt manche Lieder, die entwickeln sich zu so einem
eigentlich Dauerbrenner.
Genau. Oder in die haben Relevanz dann auch später noch.
Und ich glaube, das ist total spannend, auch einzuschätzen, welche Lieder sind nicht nur so eine Momentaufnahme, sondern welche Lieder haben tatsächlich die Chance, ein Kulturgut, ein christliches zu werden.
Aber es war schon immer so, auch die ganzen Liederdichter, die alten Liederdichter, ich sage, na, Martin Luther und Paul Gern, so, die haben auch viel mehr Lieder geschrieben als das, was heutzutage überliefert ist. Also auch andere, jetzt, die man vielleicht nie ganz so kennt, da sind ja hunderte, tausende Lieder komponiert worden, von denen heute kein Mensch mehr weiß.
Ja.
Ja, und kaum vorstellbar, dass es in 500 Jahren so ist. Das ist unsere Epoche nur wenig. Ja, das können Sie auch durch die.
Das wäre schon spannend, wenn in 500 Jahren im Kirchenmusikbuch Freak for Jesus.
Das glaube ich nicht, weil das wäre, aber das ist, wir können ja mal, das finde ich spannend. Also ich finde das auch dieses, ist es jetzt theologisch astrein und sowas? Mir war das immer auch eine Wichtigkeit, sozusagen, weiß nicht, ob ich ein Harmoniebedürfnis habe oder sowas, aber auch mit dem Pfarrern mit dem Stefan in Diskurs zu gehen und über die Lieder zu reden oder sowas. Mhm. Ich glaube, der hat das gar nicht wahrgenommen. In dem Sinne, der hat gesagt, ja, passt schon, was soll denn da jetzt sein? Aber für mich die Nuance zu sagen, na, fallen wir aus dem Rahmen oder ist hier irgendwas? Also, weil ich auf der Suche war, auch mit dem Mr. S. Ich habe das vorhin so gehört, deswegen, ich habe auch nicht mitgesungen. Ich singe das auch nicht extra noch ein, um die Spur drauf zu legen, weil ich dem einfach gefolgt bin und tatsächlich ein bisschen End-90er abgetaucht war. Ich finde in diesen zwei Zeilen halt so viel, wo ich heute sagen würde, das sehe ich in keinster Weise mehr so. Und gleichzeitig entdecke ich die Nuancen in demselben Satz, wo ich sage, es war damals schon angelegt, dass es ganz also dass es sich anders entwickeln wird. Also diese absolute Loser-Position von Satan, die in der zweiten Zeile sofort klar gemacht wird, das spielt keine Rolle, obwohl er im Satz vorher quasi genannt wird. Also das ist total spannend. Du hast einen Bibeltext mitgebracht. Das war jetzt meine ich habe mich verloren in meiner Überleitung. genau. Du hast einen Bibeltext mitgebracht.
Bibeltext, ein Vers, das ist mein Taufspruch. Steht im Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebener Bahn. Und das ist ein Vers, der mich eigentlich jeden Tag begleitet. Es ist ein Gebet und ich habe diesen Taufspruch erst viel später entdeckt. Ich bin ja mit 14 Jahren getauft worden. Also so der Klassiker, die anderen sind konfirmiert worden, die waren schon getauft und ich bin getauft worden. Aber ich habe das damals überhaupt gar nicht richtig realisiert, was das auch bedeutet. Erst später ist mir das eigentlich erst klar geworden. Und ich habe dann mal später eben Stefan Siegmund, Jugendpfarrer, gefragt, sag mal, dieser Taufspruch, den hast du mir doch irgendwie gegeben. Also ich habe mir den nie selber rausgesucht. Und da sagt er, ja, und so, habe ich ihn gefragt, warum eigentlich genau das? Und sagt, naja, es ist ja ein Gebet. Und da hatte er die Hoffnung gehabt, dass mich das mal durchs Leben begleitet, so das Gebet. Und für mich ist das wirklich an vielen Stellen auch unglaublich wahr geworden, im Gesegnetsein, leite mich auf ebener Bahn, wo ich manchmal schon ein bisschen erschrecke, wie geebnet so mein Lebensweg ist. Natürlich mit allen Abweichungen, kleineren, aber ich fühle mich schon sehr gesegnet und fest, so, und das, da ist einfach dieser Taufspruch wahr geworden in meinem Leben.
Das ist immer eine Perspektivenfrage. Wenn jemand hört, ein Jahr arbeitslos und hat geübt, dann würde der das vielleicht nicht als ebene Bahn bezeichnen. Aber das ist ja vielleicht auch die Frage ist, ist die Bahn geebnet oder ist der Wanderer starken Fußes, dass die Bahn dann geebnet ist? Also, dass du unterwegs bist in deinem Leben, dass du sagst, ich spüre eine Sicherheit oder mir geht's. Also, ich hab eine Stärke in mir oder durch Gott, dass die Bahn geebnet ist, und Leute, die daneben stehen, heben die Hände über den Kopf und sagen, ein Jahr arbeitslos üben, Kirchenmusik studieren, Kantor werden. Und der Junge.
Aber nicht, das ist ja beim Wandern, wenn ich in der Natur wandere und jemanden mit Stöckelschuhen sehe, dann würde die wahrscheinlich sagen, das ist keine ebene Bahn. Das ist hier absolut bescheuert. Da kannst du nicht laufen. Und wenn du aber gescheites Schuhwerk, gescheite Wanderschuhe anhast, dann merkst du, oh, ist das hier ein schönes Laufen. Das ist ein
schönes Bild, ja.
Also vielleicht ist auch dieses ebene Bahn nicht in erster Linie nur, dass die Straße bereitet wird, sondern dass mir auch das richtige Schuhwerk, das richtige Handwerkszeug dafür gegeben wird.
Danke, das will ich mal mitnehmen. Das ist ein schönes Bild. Schöne Auslegung, klein noch
zu meinem Ja, ich habe gerade schon gekrämt mich da. Das ist ja nicht, wir wollen es ja gar nicht ausnehmen. Man kommt ja so ins Gespräch.
Nee, aber das finde ich eine gute. Das so ordnet mir das jetzt ein, dieses Gefühl, dass ich manchmal denke, es ist ja irgendwie schon fast zugesegnet irgendwie. Manchmal denkt man ja, man wird irgendwie, man wählte manchmal gerne oder man ist manchmal komischerweise neidisch auf Leute, die irgendwas Schlimmes erlebt haben und sagen, jetzt bin ich da durch den Tunnel und so. Da kommt man manchmal so, denkt,
die haben dann so ein emotionales Hoch danach.
Ja, so irgendwie, da kommt man in einen ganz komischen Gefühlskonflikt.
Aber ich weiß es gar nicht. Also ich bin ja durchaus auch in meinem Leben durch ein Tal gegangen, vor über 10 Jahren, mit einer depressiven Episode und so, wo ich auch wirklich Ausfall hatte und quasi gar nichts mehr ging. Und also das mit den Gefühlen und dass das sich einigermaßen wieder stabilisiert oder irgendwie, stabilisiert ist auch das falsche Wort, dass man lernt damit zu leben. Also ich glaube, das ist es. Ich habe natürlich, da hätte ich gesagt, okay, hätte ich gern nicht. Ist logisch, wie wenn jemand ein Bein gebrochen hat, der sagt, na, hätte ich gern nicht. Aber das ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, na, jetzt ist es zu Ende oder jetzt geht es irgendwie. Vielleicht ist es auch die Perspektive, der Fixstern, den man hat, dass der das Gefühl gibt, zu sagen, es läuft.
Ich hab euch noch ein Lied mitgebracht, das passt jetzt vielleicht ganz gut, weil in der dritten Strophe, da geht es eigentlich genau darum, um diese ebene Bahn. Nee, ich kann es eigentlich so. Ja, genau, geht es um diese ebene Bahn und da habe ich einfach auch mal reflektiert und versucht mir mit diesem Text, mit diesem Lied irgendwie da das einzuordnen. Vielleicht so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, Simon. Sehr schön. Glaube, Liebe, Hoffnung heißt das Lied. Habe ich mal 2015, 2016 geschrieben.
Das ist nebenbei, stehen Akkorde drauf.
Aber nur ein paar eigentlich.
Auf dem Freak for Jesus standen überraschenderweise keine Akkorde drauf.
Ja, das hatte ich mir jetzt mal neulich angehört und dachte, also die drei Akkorde da.
Okay, das ist jetzt
ein Lied darauf mehr als drei Akkorde. Es stehen nicht nur Akkorde drauf, sondern erstaunlich viele Zahlen an den Akkorden dran. Ja. Das macht, glaube ich, Popularmusik aus, oder? Je mehr Zahlen.
Nee, das ist aber schon immer der Kosten. Der fand es immer schön, wenn
so kompliziert
so komplizierte Griffe, weil das man hat immer.
Ich habe mich lange Zeit auch viel für Jazz interessiert und ich habe auch mal eine Big Band geleitet da in Dresden. Und da war das cool, so viele Zahlen und total komplexe Akkorde, aber ich bin mittlerweile auch wieder so, das Einfache ist schön. Und das Lied hier passt auch so schön jetzt hier an unser Lagerfeuer vom ganzen Feeling her. Also Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich steh den ganzen Tag schon hier, die Sonne wärmt mein kühles Bier, sie hat den Sommer im Gepäck, ich flieg in Gedanken mit ihr weg. Die warme Brise tut mir gut, ich fühl im Herzen wieder Mut und nimm die Kreide in die Hand, schreib dieses Lied hier an die Wand. Könnt ihr es sehen? Wird es irgendwer verstehen? Könnt ihr sie hören? Meine neu erwachte Hoffnung. Ich lieg die ganze Nacht schon wach und träume mich in deinen Schlaf. Ach, mir fehlt der Mut, dich zu verführen und deine Lippen zu berühren. Dein warmes Kissen tut mir gut, ich fühl im Herzen wieder Mut und nimm den Liederstift vom Tisch, schreib diese Strophe nur für dich. Willst du sie sehen? Verstehen? Kannst du sie spüren? Meine unverbrauchte Liebe.
Ich sitze den ganzen Tag da und frage mich, was wohl der Grund war, dass mir das Leben meist gelingt und dieses Lied so fröhlich klingt. Ist es Segen oder Glück oder vom Himmelreich ein Stück? Nennt man es Schicksalsironie, klingt so die Lebenssinfonie. Die alten Worte tun mir gut, ich fühl im Herzen wieder Mut und nehm mein Leben dankbar an. Du hast alles für mich getan. Ich kann Gott nicht sehen, doch er wird mich verstehen. Er soll es hören. Mein Lied von Glaube, Liebe, Hoffnung.
Vielen Dank. Da traut man sich fast gar nicht, sich zu bewegen. Das ist ein sehr persönliches Lied.
Ja, ja. Ich habe es noch nie irgendwie öffentlich gespielt. Zumindest nicht so, dass ich es irgendwie viele Leute hören können. Jetzt können es viele Leute hören. Ja.
Millionen
mindestens.
Naja, also so Millionen sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber deswegen macht man es ja auch, glaube ich, nicht. Also ich glaube, man macht nicht den Podcast für Millionen und die Musik nicht für Millionen.
Ja.
Den Esprit hat es, wenn man es für sich... Na, das klingt auch wieder so blöd, man macht es für sich selber, aber ich habe jetzt mal gerade so geguckt, wie viel, weil es ist ja keine Zeitanzeige, sondern eine Taktanzeige. Wir nähern uns dem
1000. Zeichnen in dem Interview, in dem Podcast mit einem Musiker, das nicht nach Zeit,
nein, sondern machen, nach Takt. Ja, das haben wir extra eingestellt, wenn es nicht beim letzten schon so wäre.
Normalerweise bin ich ja bei uns so der auf die Zeit guckt und werde dafür reichlich vom Falk angepiekst. Jetzt gucke ich nicht mehr auf die Zeit.
Ja. Aber weil es eine Lebensweisheit ist, 1841 Takte, und es ist eine Lebensweisheit und das gilt für Kinder ultimativ. Also ich erlebe das bei meinen Kindern auch immer. Ich will immer, dass es gut läuft, dass es irgendwie passt und so weiter und so fort. Aber sobald du aufhörst, wird dein Gegenüber, weil es, wenn es sinnvoll ist und notwendig, wird er vielleicht die Funktion auch übernehmen und den Sinn darin sehen mit der Zeit. Was ich sagen wollte eigentlich wegen der Zeit ist, der Podcast ist auch, glaube ich, 2 Minuten länger als die anderen oder ein paar mehr. Was aber
es liegt nicht nur an den Liedern.
Es liegt nicht an den Liedern. Ich habe auch jetzt gerade beim Lied gedacht, eigentlich ist, wir sind...
Das Schöne ist ja, dass bei Musik, bei Liedern, dass da eine ganz andere Zeitrechnung gilt. Man kann vorher sagen, das Lied, das darf jetzt auf keinen Fall länger sein, so, aber wenn man es dann anhört... Das ist eigentlich völlig egal, die Zeit ist. Solange die Zeit innerhalb der Musik stimmig ist und man da reingesogen wird, dann kann man sich das auch stundenlang anhören.
Ich fand das sehr faszinierend. Wir waren mal bei einer Fernsehgottesdienstaufzeichnung dabei.
Ja.
Und dort mussten wir sagen, wie viele Sekunden, also wie viele Minuten und Sekunden unser Lied dauert. Und wir haben es 3-mal gesungen und 3-mal mit dem gleichen Beat angefangen. Und hatten insgesamt eine Streuung von einer Dreiviertelminute, wie lange das Lied gedauert hat.
Aber Simon, ich hatte mal die ultimative Challenge. Wir hatten einen Radiogottesdienst an der Hochschule, Bläser und Band. Und da war meine Aufgabe, ich sollte das Arrangement für den einen Titel so schreiben, dass das Lied genau 3:30 geht. Da habe ich ausgerechnet, bei welchem Tempo jetzt, wie viele Takte das haben darf, und habe mir dann zurechtgelegt, okay, dann musst du die Takte jetzt so wählen, dass es dann noch stimmig wird. Ah, das war echt ultimativ,
aber es hat irgendwie geklappt. Es gibt ja bei uns in der deutschen Musik so eine gefühlte 8-Taktigkeit oder 4-Taktigkeit.
Ja.
Du kannst ja nicht einfach dann bei einem Takt aufhören, der nicht durch 4 teilbar ist.
Wobei das jetzt nichts Deutsches ist, das hat was mit groovischer Musik zu tun, die dann so diese 4-Takt-Schemen hat, ja.
Gut, du Falk, du bist so still.
Naja, weil ich versuche, machen wir einen Schluss oder nicht? Das ist meine Frage, nachfolge sozusagen.
Also ich finde, das setzt mich jetzt unter Druck.
Nee, muss es sich ja gar nicht. Wie geht's weiter? Also was kommt in der Zukunft drauf zu? Wir fragen immer unsere Leute, wo geht's hin?
Die Reise hin?
Irgendwann vielleicht bei der Folge 412 können wir ja mit dir uns nochmal treffen und machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben.
Ja.
Was noch ist, unsere Hörer können sagen, wollen wir ein anderes Anfangslied haben. Also ich finde tatsächlich, dass die Musik unseres Anfangslied
nur ein bisschen aus der Not geboren war.
Nee, ein geringfügiger Stilbruch ist zu den Musik, die wir heute gehabt haben. Spannende Frage.
Ihr könnt gern hier dieses Intro oder so nutzen, ne?
Ich wollte es jetzt nicht sagen, der Kosten hat es aber vorher.
Ihr könnt das gerne nutzen, das hat so einen schönen Lagerfeuer-Style.
Mach mal, du spielst jetzt einfach noch ein bisschen und wir hören auf zu quatschen, dann mache ich das Gerät aus das nächste Mal
sehen wir uns wieder in ein paar Jahren.
Genau.
Und mal sehen.
Also wir werden uns schon eher wiedersehen, aber hier in diesem Podcast-Setting.
Im Podcast-Setting, genau.
Carsten, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Carsten Hauptmann.
Ja, ich war...
Dankeschön.
Sehr schön, mit euch mal zu plaudern.
Ich fahre jetzt noch ein bisschen mit dem Auto zurück und schwelge einfach noch in den Erinnerung.
Du kennst mal wieder Liedtext.
Könnte man,
ja. Da muss man sich Zeit nehmen, ne?
Also bei dem... Sagen.
Doch, kannst du ja.
Ich habe ja
das Wichtige bei Lagerfeuermusik ist, dass die Spielmusik mit jemandem quatscht. Ist zwar kein Basso, aber.
Also, wir könnten uns eigentlich auf dem Kasten für jede Lagerfeuer mit Erfolg mit einladen.
Also,
wir
im
Hintergrund immer noch so ein kleines bisschen Gitarre spielen. Und dann werden zusätzlich zu dem Lagerfeuerminister ein bisschen eine Stimmung so. Das zwischendrin nochmal eine Frage stellen oder so. Also, jetzt möchte ich eigentlich noch fragen, weil ich habe gesehen, hier bei Freak for Jesus steht Text, Carsten Hauptmann und Falk Herrmann. Wie schreibt man zusammen Text?
Hat das kein Problem, wenn einer eine Vorlage liefert für eine Strophe und der andere sagt, das ist cool, das Thema und so, und die Reimform und so, dann setzt man sich hin und lässt sich dann in eine zweite Strophe einfallen.
Einfach mal.